Liebe Gemeinde, heute ist Pfingstsonntag, das wurde schon erwähnt und aus der Bibel dazu einiges gelesen. Als Christen, als Nachfolger Christi, denken wir natürlich an Pfingsten zurück, wie der Heilige Geist auf die damaligen Christen, 120 Personen, kam und sie zu Zeugen Jesu Christi, zu effektiven Zeugen Jesu Christi gemacht hat. Und meist verknüpfen wir Pfingsten mit außergewöhnlichen, spektakulären Gaben und Auswirkungen des Heiligen Geistes. Wie Wunder, Heilungen, mächtige Taten. Aber ich möchte heute betonen, dass allgemeine, das alltägliche Wirken des Heiligen Geistes in dem Leben von Menschen. Wie der Heilige Geist wirkt, das ist nicht so spektakulär. Der Christenleben manchmal ist sehr, sehr einfach und zurückgezogen. Und es ist so, dass Gott fängt an, der Heilige Geist fängt sein Wirken in einem Menschen, indem er in diesem Menschen Hunger nach Gott, nach Jesus Christus, nach dem Wort Gottes erweckt. Und erweckt in dem Menschen die Liebe zur Wahrheit. Was ist die Wahrheit über Gott? Was ist die Wahrheit über Jesus Christus? Was ist die Wahrheit über die Bibel? Was ist die Wahrheit über die Religionen, die hier sind auf der Erde? Und vor allem der Heilige Geist zeigt uns, was die Wahrheit ist. Jesus Christus, Jesus von Nazareth, ist die inkarnierte, fleischgewordene Wahrheit. Wahrer Gott von Ewigkeit. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Wahrer Gott von Ewigkeit, Schöpfer des Universums und alles, was drin ist, wird ein Mensch und kommt zu uns. Einfach deswegen, weil der Mensch nicht zu Gott kann. Gott muss zu uns kommen. Das ist so wie ein kleines Baby. Er kann nichts machen. Die Mutter muss das Kind in die Hände nehmen, in ihre Arme und ihm ihre Liebe zeigen. Und Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und diese Person ist nicht von dem geschriebenen Wort auseinanderzuhalten. Jesus betete: Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und in seinen Abschiedsreden in dem Johannesevangelium betonte Jesus, da er weggeht, dass er ihnen einen anderen Tröster schickt, den Heiligen Geist, der sie an seiner Stelle begleiten wird, nicht äußerlich, sondern auch indem der Heilige Geist Wohnung in sie einnimmt. Und der Heilige Geist, die ersten Wirkungen und Taten des Heiligen Geistes sind nicht Wunder und große Dinge, sondern er fängt an dem Menschen, an mich und an dich zu arbeiten, um mich und dich von unserer Sündhaftigkeit, von unserer Verlorenheit zu überzeugen. Von dem endgültigen Gericht, dass wir alle, egal wer wir sind, dass wir eines Tages vor Gott stehen müssen und Rechenschaft über unser Leben ablegen und die Antwort geben dazu: Was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht? Und die große Frage ist: Wie verhalten wir uns zu Jesus Christus? Wie verhalten wir uns zu dem fleischgewordenen Wort und zu dem geschriebenen Wort? Wir haben es gehört vorhin. Jesus sagte: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und er wiederholt das dreimal in dem Kapitel von dem Johannesevangelium bei seinen Abschiedsreden. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und das Umgekehrte gilt auch: Wer mich nicht liebt, hält mein Wort nicht. Das heißt, das ist die Frage heute am Pfingstsonntag: Wie wirst du, wie werde ich heute zum Wort Gottes reagieren? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das wissen wir. Und Jesus malt uns diese Möglichkeiten vor den Augen. Und ich lese dazu aus dem Kapitel 13 des Matthäus-Evangeliums, die Verse 1 bis 9 und 18 bis 23. An jenem Tag ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. See Genezareth. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte, und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Seemann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an dem Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und wir gehen runter zu Vers 18, wo Jesus selbst sein eigenes Gleichnis erklärt. Hört ihr nun das Gleichnis vom Seemann? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an dem Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, wie reagierst du, wie reagieren wir auf Gottes Wort heute? Und worauf kommt es an, wenn wir in die Gemeinde kommen und wenn wir Gottes Wort hören, worauf kommt es eigentlich an? Und hier sind wir alle angesprochen, niemand kann sich ausklinken. Und ein grundlegendes Werk des Heiligen Geistes ist in uns die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu Jesus Christus, die Liebe zum Wort Gottes zu wecken und zu vertiefen. Er ist ja schließlich, wie wir gehört haben, der Geist der Wahrheit. Er führt uns in die Wahrheit, er bringt mich und dich dahin, dass wir die Wahrheit über uns akzeptieren, auch wenn sie uns verurteilt und wenn sie uns unangenehm ist. Nachfolge bedeutet, dass ich die Wahrheit bedingungslos, die Wahrheit an Jesus Christus, an seinem Wort nachfolge und völlig mich hingebe dazu. Jetzt zunächst hier lesen wir, dass Jesus an jenem Tag aber ging aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Hier ist eine deutliche Wende in den Dienst Jesu. Und zwar deswegen, weil eine Ablehnung, eine massive Ablehnung entsteht seitens der Leiter. Und wir lesen in dem vorherigen Kapitel, Vers 14, dass sie versucht haben, ihn umzubringen. Wenn das Wort Gottes uns anspricht, wird das Wort Gottes uns provozieren. Wenn man ein Christ wird und nichts geschieht in meinem Leben und ich keine Orientierung habe und ich nicht verändert werde und nicht erkenne, dass ich ein Sünder bin und dass gewisse Dinge geregelt werden müssen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Bei Jesus wollten sie ihn umbringen. Tatsächlich war es so, bei seiner ersten Predigt in Nazareth waren sie so wütend in der Synagoge auf ihn, dass sie ihn umbringen wollten. Das lesen wir in Lukas Evangelium Kapitel 4. Und das ging so weit hier bei den Leitern, die waren so wütend auf ihn, dass sie ihm vorgeworfen haben, dass er böse Geister mit dem Obersten der Dämonen, mit Satan, austreibt. Und Jesus warnt vor der Lästerung, in diesem Zusammenhang, vor der Lästerung des Geistes, das nicht vergeben werden kann. Es gibt eine Sünde, die nicht vergeben kann. Und letzten Endes bedeutet das eine krasse Ablehnung von Jesus Christus, dass man sagt, ich will von ihm nichts zu wissen. Und Jesus geht raus am See, also das muss damals viel schöner sein, bezaubernde Landschaft, weil heute wurde vieles kaputt gemacht durch unsere moderne Technik, und er ruht sich dort aus, fern von diesen Auseinandersetzungen mit den Leitern, auch fern von den Auseinandersetzungen mit der Familie. Die Familie war nicht so ganz einverstanden. Wir lesen das in vorher unmittelbaren Versen, dass sie zu ihm kamen. Und im Markus-Evangelium wollten sie ihn einfach wegnehmen, weil sie dachten, er ist von Sinnen. Markus 3, 21. Er geht dort und sieht die schöne Schöpfung, die Gott geschaffen hat, die eine beruhigende und wohltuende Wirkung auf uns Menschen ist. Und die Volksmenge kommt zu ihm. Und es heißt hier, es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte, und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Die Menschen kamen zu Jesus, weil sie merkten. Sie merkten, das ist nicht nur Blabla, das ist nicht nur etwas äußerlich, sondern er hat wirklich von Gott was anzubieten. Nicht nur seine Wunder und Zeichen und Heilungen, sondern er hat Substanzielles, was über Gott zu sagen. Und es heißt hier, dass er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen. Er setzt sich im Boot, weil die Massen ihn drängen. Er setzt sich im Boot und spricht zu den Leuten, zu den Volksmengen von dem Boot aus. Und es ist üblich für einen Rabbiner zu sitzen. Das ist die normale Sitzordnung, umgekehrt wie wir es heute haben, dass der Lehrer damals saß und diese Volksmengen standen hier. Und er fängt an, in Gleichnissen zu reden. Ein Wort dazu. Wenn der Mensch bewusst Jesus Christus ablehnt, dann wird er einfach nicht mehr verstehen, was Gott zu ihm sagt. Und Jesus redet zu ihnen in Gleichnissen, das erklärt er später, damit sie nicht verstehen, worum es geht. In Vers 3, der Seemann ging, um zu sehen. Und indem er säte, fiel einiges an dem Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Es gab also in diesen Feldern, gab es also Nebenwege, damit man läuft, die zertreten waren. Und wenn der Seemann, also seht, er hat so ein Tuch mit den Samen drin, er wirft die Samen auf dem Feld, und einige von diesen Samen fallen auf diese Feldwege, die hart sind und die getreten sind. Und dann, was geschieht sofort, ist, dass die Vögel sofort kommen und fressen diese Samen auf. Jedes Mal, denken wir daran, jedes Mal, dass das Wort Gottes verkündigt wird, geschieht das, dass die Vögel des Himmels, wie er das hier sagt, wollen dieses Wort, das gesät, das verkündigt worden ist, wegnehmen. Und er erklärt das hier in Vers 18 und Vers 19, Jesus, hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört, vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an dem Weg gesät ist. Liebe Freunde, das ist wirklich, was geschieht, dass der Feind, dass Satan mit seinen unzähligen Untertanen, die Dämonen, dass sie da sind bei der Verkündigung und die versuchen von jedem von uns hier, wenn das Wort verkündigt wird, einfach das zu vernichten, das aufzufressen. Der Mensch sagt, ich verstehe nicht, ich will das nicht, wozu, lass mir meine Ruhe, ich habe keine Zeit, ich will mein eigenes Leben führen. Und viele Menschen wollen nicht die Sünde in ihrem Leben, bewusste Sünde in ihrem Leben, auch Christen können das machen, bewusste Sünde in ihrem Leben lassen. Ich sage das hier, weil das unter uns Christen sehr üblich ist, unversöhnlich zum Beispiel zu sein. Wer als Christ unversöhnlich bleibt, der blockiert sein ganzes Leben. Der wird nicht vorwärts kommen, auch wenn er um die Welt herumreist und überall auf der Welt predigt. Die Frage ist, man kann als sehr religiös, wir sind Menschen sehr religiös, der Mensch kann sich damit begnügen, ich mache meine Rituale, was üblich ist, was gilt, auch für uns als Christen, Gottesdienst gehen, Gebet, Bibel lesen. Und das kann nur äußerlich sein. Das kann nur äußerlich sein, weil man so anerzogen ist. Denken wir an die Religionen. Die sind so erzogen in ihrer Religion. Ich bewundere eigentlich die Muslime, wenn ich sehe, wie sie sich auf den Boden niederwerfen und wollen Gott mit ihrem ganzen Leben anbeten. Ich denke, wir können etwas als Christen von diesem Ernst lernen. Also Satan will immer das Wort Gottes rauben. Er lässt dir alles andere, weil das Wort Gottes ist das Einzige, das ist der Same, der Frucht bringt. Alles andere bringt keine Frucht. Und es ist so wichtig, dass wir einfach uns dessen mehr und mehr bewusst werden. Es ist interessant, was hier gesagt wird. Hier heißt es, er reißt es auf. In den anderen Evangelium heißt es, dass er das wegnehmen. Unauffällig. Das wird einem nicht bewusst. Lukas sagt, er nimmt, was in dem Herzen gesät worden ist. Und in dem Herzen, das ist das Zentrum der Persönlichkeit des Menschen, sein Wille, sein Verstand, sein Gefühl, das ist so ein sehr komplexes Wesen, wie wir Menschen denken, was unsere Philosophie, was unsere Werte des Lebens, wieso wir so leben, handeln und reden und nicht anders. Und die Hauptsache ist für den Feind, ist, dass der Mensch dieses Wort nicht ernst nimmt, abtut, damit er keine Frucht bringt, damit er nicht gerettet wird. Und es heißt hier von demjenigen, er versteht das Wort nicht. Wir müssen lernen, das Wort Gottes zu verstehen. Es ist äußerst wichtig, dass wir verstehen, was vermittelt werden kann. Das ist die Grundlage der Sprache und der Verständigung, dass wir verstehen, was gesagt wird. Und von demjenigen, der das Wort nicht versteht, ist es so leicht, das wegzunehmen. Also in der Erweckung von unter Nehemia und Ezra, wir reden oft als Christen von Erweckung und wünschen das uns. Es heißt in dieser Erweckung, und sie lasen, Ezra und seine Gehilfen, sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz, also aus dem Tora, die Unterweisung, dem Wort Gottes, die fünf Bücher Mose, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Also hier ist der Boden so hart, dass der Same nicht eindringt. Und man redet von also Sklerose, von körperlich, medizinisch, von einer Sklerose bestimmter Teile des Körpers, wie das Herz. Und das ist lebensgefährlich. Und sogar Jesus warnte seine Jünger, seine 12 Jünger, dass er fragt sie, hat sich euer Herz verhärtet? Also heute, wenn ihr seine Stimme hört, sagt die Bibel, verhärtet eure Herzen nicht. Zweite Möglichkeit, der Boden ist seicht, oberflächlich, es gibt nicht genug Erde. Also wir lesen in Verse 5 und 6, anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Das ist ein steiniger Boden, das ist oft so in dem Land Palästina, dass unter der weniger Erde also Kalkplatten sind und dann gibt es nicht genug Erde, dass die Pflanze gedeihen kann. Das wächst sehr schnell auf und dann verdorrt, weil die Pflanze keine tiefe Wurzeln hat. Alles bleibt an der Oberfläche. Wir können als Christen sehr oberflächlich, wir können mit dem Wort Gottes sehr oberflächlich hingehen, umgehen. Und dann die Sonne, also kann sehr heiß im Nahen Osten sein. Und die Sonne ist zwar nötig für das Wachstum, aber in dem Fall verdorrt die Pflanze. Und Jesus erklärt das im Vers 20 und 21. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Mit Freuden aufnimmt. Begeisterung. Oh, wie toll ist es mit Jesus. Das sind echte Merkmale von einer Wiedergeburt, von Bekehrung, von einer echten Bekehrung. Aber ist alles so oberflächlich, das dringt nicht in die Tiefe. Das Wort Gottes hat nicht die Möglichkeit, in unserem Alltag das Leben einzudringen, unser Wesen, uns zu verändern, sondern alles bleibt an der Oberfläche. Ich frage manchmal mich, was würde mich interessieren? Wie viel Zeit verbringt der durchschnittliche Christ heute im Lesen, Meditieren, Studieren des Wortes Gottes? Jeder muss das für sich selber beantworten. Aber es ist klar, ohne diese Vertiefung in das Wort Gottes kann nichts entstehen. Bleibt alles oberflächlich und alles ist ein Schein von Frömmigkeit, aber da ist keine Tiefe im Leben. Das ist genauso, die Wurzeln tragen und nähren die Pflanze und die sind unsichtbar. Meine Frage an mich und dich, wie viel verborgenes Leben hast du mit dem Herrn Jesus Christus. Ein Leben, das niemand sieht. Oder ist alles hier bekannt, was du an Frömmigkeit hast im Gottesdienst und im Zusammensein der Gemeinde und anderen Christen. Und Jesus sagt, er ist ein Kind des Augenblicks, wenn irgendwelche Probleme, Krisen, und das werden kommen. Jesus hat uns versprochen, dass wenn wir ihm nachfolgen, werden wir Schwierigkeiten haben. Wir werden auch große Freude haben, um das zu ertragen. Gibt er auf. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, wir jammern oft, ich inklusive, über gewisse Dinge in unserem Leben, die uns immer sehr zu schaffen machen. Und anstatt das zu akzeptieren, das und Gnade von dem Herrn für diese Schwierigkeiten zu finden, er nimmt Anstoß dran und hört auf, verdorrt. Wir kennen alle Personen, die in der Gemeinde sehr tätig war, die sehr begeistert war für Jesus Christus, die sogar führende Stellungen in der Gemeinde gehabt haben. Plötzlich sind sie weg vom Fenster, man hört nichts mehr von ihnen, sie werden weder von Jesus noch von der Gemeinde noch etwas über die Bibel wissen. Sehr traurig, aber das geschieht dann, wenn man das Wort Gottes so oberflächlich behandelt und damit umgeht. Wir haben jetzt den harten Boden, das harte Herz gesehen. Das Wort kann nicht eindringen. Wir haben das seichte oder oberflächliche Leben gesehen, wo keine tiefen Wurzeln des Wortes entstehen. Und drittens, wir sehen hier der dornige Boden in Vers 7. Andere aber fiel unter die Dornen und die Dornen sprossen auf und ersticken es. Also das ist ein Boden, wo viele Dornen, Unkraut ist. Jeder, der etwas sich um den Garten kümmert, weiß, wie schnell Unkraut wächst und wächst schneller als die neue Pflanze und dann überwuchern das und die Pflanze wird buchstäblich erstickt. Der Unkraut, die Dornen nehmen Licht und Feuchtigkeit weg von der Pflanze und die Pflanze geht kaputt. Jesus erklärt das im Vers 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Das Wort Gottes hat in diesem Boden keine Chance, einfach etwas zu bewirken und zu wachsen. Und er nennt einige Sachen, die uns Christen sehr bekannt sind. Erstens die Sorgen. Die Sorgen. Wie kann ich das und jenes machen? Die Sorgen ersticken das Wort Gottes, ersticken unseren Glauben. Und wir müssen lernen, einfach egal, ob das im Beruf, Familie oder Kinder oder Zukunft oder Gemeinde, dass wir lernen, dass Jesus Christus für uns sorgt und dass wir zu ihm sagen und das mit ihm bereden. Er ist souveräner Herr des Himmels und der Erde und er wird für uns sorgen, wenn wir zu ihm kommen und das ihm sagen. Die Sorgen, hast du Sorgen? Hast du Sorgen über berechtigte Sorgen? Das haben wir alle. Wir müssen lernen, das Jesus Christus abzugeben, weil Sorgen ersticken das Wort Gottes und den Glauben. Und dann der Betrug, das Zweite, was Jesus hier erwähnt, ist der Betrug des Reichtums, die Geldliebe. Liebe Freunde, ich habe noch keinem Menschen bisher begegnet, inklusive meiner Person, der nicht denkt, er könnte etwas mehr Geld gebrauchen. Das liebe Geld und der Christ. Und das ist eine große Gefahr. Es ist eine riesige Gefahr für uns, weil das Geld täuscht. Das gibt uns eine falsche Sicherheit. Und wir denken, dass wenn wir Geld haben, dann geht alles gut. Natürlich brauchen wir Geld. Natürlich, ohne Geld können wir nicht leben auf dieser Erde. Aber Geldliebe ist eine sehr gefährliche Geschichte. Das ist so wie eine Droge. Und wir merken nicht, dass wir also berauscht werden und können dann die Wirklichkeit nicht genau wahrnehmen. Geld regiert die Welt. Und das sollte uns als Christen und die Gemeinde auch nicht regieren. Politik wird von Geld und Macht bestimmt. Sorgen, Geld können sehr schnell und effektiv unseren Glauben ersticken, dass es keine Frucht geben kann in unserem Leben. Es ist interessant, in der Parallelstelle von dem Markus-Evangelium heißt es, die Begierden nach den übrigen Dingen, die Wünsche, die wir haben, dieses und jenes zu machen. Die Menge-Übersetzung Gelüste, die Einheitsübersetzung übersetzt mit Gier, was wir alles wünschen und wollen in diesem Leben. Anstatt zu sagen, Herr, ich möchte absolut dir gehören. Das ist das Beste, was ich haben kann. Und es ist wirklich das Beste, es ist keine Einbildung. Sorgen, Geld und viele Wünsche ersticken das Wort. Und als Viertes im Lukas-Evangelium nennt der Evangelist Lukas Vergnügungen des Lebens. Freuden, übersetzt Luther, und Menge, Genüsse, übersetzt die Einheitsübersetzung. Man will das eigene Leben genießen und schönes Leben haben, Spaß haben am Essen, Trinken, Reisen, Hobbys. Ich habe nichts dagegen. Gott hat uns alles gegeben zum Genießen. Nur wenn das so in unserem Leben wirksam ist und bestimmt unser Leben, dann ist es verhängnisvoll. Denken wir nur an die Unterhaltungsindustrie. Internet, Fernsehen, Computer, Filme, DVDs, was alles heute angeboten, heute mit dem Smartphone, das uns überall begleitet, können wir nicht mehr, oder die Schüler, das weiß ich aus eigener Erfahrung, können nicht mehr 10 Minuten lang sich konzentrieren. Wir sind geschädigt, wir sind computergeschädigte Generation und die jüngere Generation noch mehr. Und das alles erstickt das Wort Gottes. Und dann sehen wir, dass der vierte Boden ist der gute Boden im Vers 8. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fältig. Gute Erde, Same fällt rein, kann Wurzeln schlagen, die Pflanze kommt raus. Und nicht alle Christen sind gleich, wir tragen kein Uniform, wir sind unterschiedlich. Manche sind gesegneter als andere, 160, 30-fach. Es heißt von Isaak, dem Patriarchen, dass er säte und Gott segnete und gab 100-fältig. Das ist eine Ausnahme. Die Person, die das Wort hört, alle hören es. Die Frage ist, was geschieht dann mit diesem Hören? Geht es hier rein, geht es hier raus? Wenn der Gottesdienst fertig ist, dann ist es passé, ad acta abgelegt, kein Bezug zum Leben. Also in Vers 23 erklärt Jesus den guten Boden oder die gute Erde, bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht. Im Gegensatz zu dem ersten, der nichts versteht, der wirklich Frucht bringt, und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fältig. Die Person, die nicht nur hört, sondern versteht das Wort und ist ein Täter des Wortes. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Umgang mit der Bibel, aber eins ist sicher, wie ich mit der Bibel umgehe, reflektiert, wie ich mit Jesus Christus umgehe. Er ist das fleischgewordene Wort und die Bibel ist das geschriebene Wort. Ich weiß nicht, wie du mit der Bibel umgehst. Es ist wichtig, dass wir nachfragen, dass wir Fragen stellen zu allem, was wir nicht verstehen. Vielleicht mit einem anderen Christ, einem Freund in der Gemeinde, Pastor, fragen, was das und jenes bedeutet, dass man eine Fragestunde vielleicht in der Gemeinde stellt und sich darauf vorbereitet. Von den Juden oder der Bereer, also auf der Missionsreise von Paulus, es heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt, was Paulus predigte. Sie untersuchten täglich die Schriften. Wie viel Zeit verbringst du mit der Bibel? Vergleich das mal mit anderen Sachen. Also die Person, die das Wort aufnimmt, heißt es im Markus-Evangelium, im Leben aufnimmt, verdaut das Wort Gottes im Leben wirksam werden lassen, verstehen und tun, der wird Frucht, diese Person wird Frucht bringen. Oder in Lukas 8 heißt es in der Parallelstelle, die das Wort bewahrt, bewahren wir Gottes Wort. Lernen wir Stellen, Verse, die uns ansprechen, lernen wir sie auswendig, damit wir sie überall mitnehmen können und darüber nachdenken. Das ist eine der größten Bereicherungen, die ich in meinem Leben erfahren habe, dass man Verse, die uns ansprechen, dass man sie auf eine kleine Karteikarte schreibt und lernt, systematisch das Wort Gottes auswendig zu lernen und mit in seinem Herzen zu bewahren, wie Maria, die Mutter Jesu, es getan hat. Und liebe Freunde, die Frucht, die entsteht, ist nicht unsere eigene Anstrengung. Der Baum müht sich nicht. Die Frucht ist die Folge einer Beziehung. Der genetische Code, die Erbanlagen in diesem Samen bringt alles. Wir tun gar nichts, wenn wir hier Landwirtschaft betreiben. Wir vertrauen einfach die Erbanlagen von dem, was wir sehen. Und das ist genauso in dem Wort Gottes. Das Wort Gottes bewirkt das. Martin Luther sagte, ich habe nichts gemacht wegen der Reformation. Das war alles das Wirken des Wortes Gottes. Und Frucht ist die einzige objektive Bestätigung unseres echten Glaubens. Ob wir Frucht tragen, Frucht für Gott, von Gott, und sonst nichts, keine großen Taten, keine Wunder, keine Heilungen. Jesus sagt, nicht alle, die Herr, Herr sagen zu mir, werden in das Reich Gottes kommen, sondern nur diejenigen, die den Willen meines Vaters tun. Und Frucht, Gott, wir haben gelesen in der Schriftlesung, in diesem Gleichnis von dem Feigenbaum, dass Gott absolut, unwiderruflich darauf beharrt, dass Frucht in meinem Leben und Frucht in dem Leben eines jeden Christen entsteht. Er will Frucht sehen, Frucht, die ihm würdig ist. Und darf ich mal ganz kurz sagen, erstens Frucht des Geistes. Das bedeutet, dass Jesus in uns als Christen Gestalt nimmt. Das wird aufgezählt in Galaterbrief, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Zweitens, Frucht der Lippen, dass wir wirklich Gott dankbar sind. Nicht nur, dass wir hier zusammen laut singen können, sondern dass wir im Leben Gott echt dankbar sind vom Herzen. Und dann Frucht der Lippen, dass wir Gott danken. Frucht, dass wir andere Menschen zu Jesus bringen, sie in Kontakt mit Jesus bringen. Und Frucht, dass wir das, was Gott uns gibt, finanziell, Zeit, dass wir ihm das zurückgeben und ihm zu seinen Füßen legen. Und Jesus warnt hier, also im Vers 9, wer Ohren hat, der höre. Der höre. Wer nicht hören will, kann nicht gezwungen werden dazu. Das heißt, wir müssen hier sehr sorgfältig damit umgehen. Jesus hat das immer wiederholt, diese, wer Ohren hat, der höre, hat immer das wiederholt an Stellen, wo er etwas besonders wichtig und herausfordernd an uns sagt. Und das ist die Frage, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, wie steht es mit deinem Herzen? Was für einen Boden hast du? Ist da ein harter Boden, wo das Wort Gottes nicht eindringen kann, keinen Platz darin hat? Ist er seicht, oberflächlich, an der Oberfläche bleiben, nur um sich selbst sich beschäftigen und seine eigene Selbstverwirklichung? Oder ist dein Herz voll Dornen, so viele andere Sachen, die das Wort Gottes ersticken? Oder hast du ein aufrichtiges, gerades, transparentes Herz, der Gottes Herrschaft in deinem eigenen Leben walten lässt? Das ist die Frage, wächst Frucht in deinem Leben für Gott? Liebe Gemeinde, Gott will würdige Frucht in meinem und deinem Leben sehen. Amen.